Kurzer Disclaimer, bevor es mit der Folge gleich losgeht. Wir hatten am Aufnahmetag leider ein kleines technisches Problem, das wir erst hinterher feststellen konnten. Und daher werdet ihr heute leider nicht den gewohnten Sound hier hören. Wir mussten nämlich auf das Audio von der Kamera zurückgreifen. Und da könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken, was das bedeutet. Unser Techniker hat alles versucht rauszuholen, was noch geht. Und wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß haben werdet mit der Folge. Es sind tolle GästInnen da, die interessante, spannende Sachen zu erzählen haben. Also wünschen wir euch ganz viel Spaß und beim nächsten Mal natürlich wieder mit unserem gewohnten guten Sound.
Matthias, die Gäste kommen. Ich mach mal auf, ja?
Hey, cool, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt gut hergefunden. Kommt rein. Macht euch einen Kaffee, Kaltgetränke stehen da hinten im Kühlschrank. In unserer großen WG-Küche trifft Hannovers Musikszene auf Hannovers Musikszene. Hier, live im Theater am Küchengarten. Wir sind eure Gastgeber Matthias und Alina. Und das ist Sound Kitchen Hannover.
Und jetzt schlägt mein Metal-Herz ganz hoch. Unter anderem ganz viel mit Iron Maiden zusammen macht. Und zwar haben wir hier Wolfgang Rott von CMM, ein Mann, der sich mit Promotion so richtig gut auskennt.
Naja, hoffen wir mal, dass das so ist. Aber wenn man so lange in dem Bereich arbeitet und einigermaßen erfolgreich, dann kann man das wohl anlegen.
Dann frage ich eine Eingangsfrage, bevor du gleich weitermachst. Seit wann machst du das insgesamt?
Also letztes Jahr ist Firma CMM 35 Jahre alt geworden. Und ich habe ja vorher schon 10 Jahre vorher angefangen. Nicht nur mit Metal, wie ich dir vorhin schon mal so kurz erzählt habe, mit Eloy, mit Eric Burden, mit Eruption, also sehr vielfältig.
Joe Cocker,
den habe ich fast vergessen. Und ja, dann kam irgendwann die erste Metal-Band, die hieß Axis, die kam von der EMI, die war dann extrem erfolgreich, die hat als Debütalbum über 100.000 verkauft und von da an hatte ich so diesen Metal-Stempel. Da kamen nur noch Metal-Bands danach, also so. Ja, und da bin ich heute, wie gesagt, seit 26 Jahren mein Maiden.
Jetzt können alle Hörerinnen und Hörer wissen, warum mein Herz höher schlägt. Das ist natürlich genau meine Musik, da werden wir nachher drüber sprechen. Und vor allen Dingen, was man als Promoter eigentlich macht, was das für ein Job ist. Ich glaube, das wird sehr spannend.
Warten wir es ab.
Ich glaube, das interessiert auch ganz viele da draußen, die jetzt zuhören, weil das ist wahrscheinlich genau das Thema von vielen in der Musikszene. Wie promote ich mich denn in 2026? Aber darüber sprechen wir gleich, weil ich habe nämlich auch noch jemanden Spannenden dabei. Und zwar eine Künstlerin. Sie ist quasi eine bunte Tüte im künstlerischen Bereich, weil sie macht ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Sie ist natürlich zum Ersten, also in erster Linie Musikerin. Sie ist DJ und sie ist Creative Director. Mein Gast heute ist Anissa LJ. Und sie hat Adrian an der Gitarre dabei.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke.
Schön. Ja, schön, dass ihr meiner Einladung hier gefolgt seid. Ich bin ganz gespannt. Als Creative Director seid ihr ja gar nicht so weit auseinander, würde ich sagen, von euren Themenfeldern. Ne? Marketing, Promotion, Creative Director, das hört sich für mich so an, als arbeitet das zusammen.
Im Grundsatz,
oder
ja.
Bin ich falsch?
Nee, im Grundsatz ja. Im Detail vielleicht anders.
Ja. Was bedeutet das denn?
Beieinander. Das kommt immer drauf an. Das ist ja auch so ein weit gefächerter Begriff, genauso wie Art Director. Das kann so alles sein. Und es kommt halt ein bisschen drauf an, wo spezialisiert man sich auch hin. Ne? Also das, was ich mache, ist, ich kreiere die Idee. Jemand kommt zu mir und sagt, ich will entweder ein geiles Fotoshooting haben für zum Beispiel irgendwie ein Cover oder sowas oder ein Video oder was auch immer. Und dann schaue ich mir an, wer ist der Mensch oder wer ist die Band, was wollen die aussagen, was haben die gerade für einen Wunsch dahinter. Versuche die, also ich würde sagen, das ist auch eine meiner Gaben, dass ich Menschen sehr gut verpacken kann. Ich sehe die, ich höre die und dann weiß ich, wie ich sie bildlich darstelle. Und auch genauso wie, also ich finde immer wichtig, dass so dieses, dass sie bei sich selber bleiben und dass der Wohlfühlfaktor gegeben ist. Ne? Klar kann man sich kreativ austoben und eine Kunstfigur erschaffen oder wie auch immer. Das ist auch absolut nicht ausgeschlossen. Aber ich fände es wichtig, dass der Mensch, der da ist, so gesehen wird. Und das würde ich sagen, ist eine Sache, die ich irgendwie so innehabe. So wie durch so ein Fenster zu gucken. und zu wissen, ah, that's it, und dann können sie glänzen.
Da sind wir tatsächlich fast auf der gleichen Länge, wobei wir mit anderen Sachen, ich mache keine Fotos oder ähnliches, weil zu uns kommen Künstler oder auch manchmal eine Plattenfirma mit einem Künstler oder mittlerweile auch irgendwelche Firmen und die sagen uns auf, das ist unser Produkt, das ist unsere Musik. Und dann setzen wir uns mit denen hin und sagen, okay, wir versuchen den Kern rauszufinden. Ich persönlich bin großer Fan von Identität. Mhm. Ne? Wie du sagst, natürlich kann man eine Kunstfigur machen, aber ich glaube, eine Kunstfigur hat einfach ein Ablaufdatum. Mhm. Und
oder muss ich immer wieder
wenn man
neu
sich
erschaffen.
Anguckt, wer wirklich erfolgreich ist, auch in der Musik, oder langfristig erfolgreich ist, das ist, wenn die Leute wirklich authentisch sind. Und da gehört eine Menge zu. Und dann bei uns, ne, wir analysieren das, setzen uns mit denen hin, dann entwickeln wir eine Strategie, die ist heute komplett anders, als sie vielleicht vor 10, 20 Jahren war, weil einfach die Parameter sich komplett verändert haben. Und dann geht das bei uns, es fängt an mit Texten, also nicht den Songtexten, sondern Biotexten, Geschichten etc. Dann geht es weiter mit einer Planung, wann mache ich was. Das Timing ist bei uns das A und O. Also Presse oder Print hat einen langen Vorlauf immer noch und Deutschland ist eines der wenigen Länder, das immer noch sehr analog printaffin ist. Und dann so meine Kollegen im Ausland, die sagen, ah, Print, wer braucht denn sowas? Und ich sage, du bei uns, wenn du nicht im Musikbereich, im Metal, immer da und da und da da bist, dann hast du es schwer. Das ist die Basis auch für die ganzen Onliner, die zumindest mal fanbasiert sind. Natürlich haben wir eine Social-Media-Abteilung, wir machen sehr viel online. Das gehört natürlich dazu und das ist auch ein eigener Strang. Aber wir versuchen, die Sachen miteinander zu verbinden. Deshalb ist Timing auch wichtig. Wann mache ich was? Und das zu verstehen, das sind also gerade bei vielen jungen Bands, die sagen, oh, wir haben die Platte fertig, wir haben auch schon die ersten Sachen online gestellt und wir wollen am liebsten nächste Woche rauskommen. Und dann sagst du, oh Gott, es ist nichts älter als die Veröffentlichung von gestern. Das gilt in dem Bereich auch. Und dann muss man halt sehen, dass man einen entsprechenden Vorlauf hat und der ist bei uns je nach Produkt oder je nach Thema zwischen 3, minimal 2 Monaten. Ja, weil man muss halt irgendwie rechnen, dass ein Magazin, das sagen wir am 20. Mai kommt, hat eine Deadline Anfang April. Ja, und wenn ich das dann nicht habe, dann bin ich schon mal einen Monat später, wenn ich Pech habe, dass noch ein Magazin, das zweimonatlich kommt, dann bin ich aus. Das Gleiche gilt dann halt auch für Touren, dass man Vorläufe hat, wobei sich heute viel verändert hat, dass die Leute aufgrund der Wirtschaftslage oder warum auch immer viel später kaufen. Also es sei denn, ich habe so Leben, wie gesagt, das ist natürlich was ganz anderes, da kaufe ich früh, weil sonst kriege ich keine Tickets mehr. Aber bei vielen kleineren und mittleren Konzerten, da werden sie dann schon nervös. Wenn kein Vorverkauf, dann sagen sie, warum müssen wir absagen? Und dann sage ich, wart mal ab, das kommt dann noch. Aber das ist ja auch logisch. Ne? Wenn ich irgendwo, ich habe ein bestimmtes Budget zur Verfügung und dann gucke ich, was kommt. Was kann ich mir leisten? Dann kaufe ich ein Ticket von neben, das kostet mich dann 80, 90, 100 Euro. Mittlerweile kosten Clubkonzerte ja auch schon zwischen 25 und 50. Ja, da kann man sich ausrechnen, wie viel Geld habe ich noch. Ne? Kaufe ich mir den nächsten Pizza oder kaufe ich mir ein Konzertticket, wobei das die Relation nicht ganz stimmt. Also kaufe mir die nächsten 5 Pizzen nicht. Und das ist eigentlich das, da sind wir ziemlich in der Basis auf der gleichen Ebene.
Nur, ja, ich wäre so die Schnittstelle eigentlich. Ja. Ne? Wenn jemand von euch sagt, oh, wir brauchen jemanden Externes, der für uns ein Shooting organisiert oder was auch immer, dann wäre ich so, wäre ich die Schnittstelle, die dann die ganzen Menschen zusammensucht und das Ganze erschafft, was die Umsetzung angeht.
Würdest du sagen, du kreierst auch so ein bisschen dieses visuelle Image, was so eine Person dann, also dieses, wie heißt das, Public Persona oder das?
Ich würde sagen, ich kreiere mit, aber das Kreieren, also es kommt natürlich darauf an, was steht da für ein Artist,
ja.
Wie gefestigt ist der in sich, wie authentisch ist der in sich, was hat er für eine Vision von sich selber, also ne, was für einen Weitblick auch, für eine Planung und gibt es irgendwie jemanden, der die Persona managt, ne? Aber ich bin daran beteiligt, auf jeden Fall. diesen Menschen mit in dieser Umsetzung zu begleiten. Und da geht es ja dann nicht nur darum, gerade im kreativen Bereich geht es nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was wollen wir als Endprodukt erschaffen? Wie wollen wir den Menschen unterstützen, sich so zu zeigen, ne? Dass es so ein Yes ist, dass es so Bock macht. Ich habe letztes Jahr ein großes Projekt mit 7 Flinter Artists gemacht, wo ich DJs unterstützen wollte, einfach sichtbar zu werden. Die haben sich immer mit Selfies, die meisten haben sich mit Selfies sozusagen, haben die Werbung gemacht. Und ich konnte, also gerade wenn man aus dem Fotokontext kommt, war das für mich so, hä? Das kann doch nicht sein. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Style von so Gen Z, würde ich sagen. Aber für mich war das so, ey, wenn ihr wirklich professionell arbeiten wollt, dann braucht ihr auch professionelle Bilder. Und dann kam ich so auf die Idee, dass ich einfach mal ein Fotoshooting für die organisieren kann, weil die meisten können das nicht für sich selber machen einfach. Und dann sind 7 Personen zusammengekommen. Dann habe ich gemerkt, die sind alle so unterschiedlich. Ich kann nicht ein Set vorbereiten, wo wir alle reinstecken. Das geht nicht. Also habe ich mir für jede ein Moodboard ausgedacht. Ich habe für jede eine Fotografin noch gesucht, die dann Teams also erstellt. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn wir diesen Aufwand jetzt betreiben, dann können wir auch eine Ausstellung davon machen. Und dann war es so, okay, Ausstellung, Ausstellungsort. Ja, aber wenn wir eine Ausstellung machen, dann können wir ja auch eine Live-Performance von den DJs machen. Das Höckchen kommt zum Stöckchen, ja, oder wie man das sagt, oder vom Höckchen zum Stöckchen, so, ne? Ja, und dann habe ich eben auch in diesem Kontext gemerkt, so, ich liebe das, so kreativ für Kreative zu sein. Ja, genau.
Ja. Spannend. Wann kommst du jetzt ins Spiel in diesem Prozess? Passiert das schon vorher? Also wo gehe ich jetzt als Artist als erstes hin und suche mir jetzt meine Hilfe, mein Fahrplan?
Ja, das kommt auf den Artist. Manche, und deshalb kann ich das gut nachvollziehen, die machen irgendwas und verstehen eigentlich gar nicht, warum sie nicht damit Erfolg haben, weil sie einfach generelle Fehler machen oder auch es einfach nicht wissen. Das ist so der Punkt, wenn er gut ist. Wenn es der Kumpel ist, der mitläuft, weil für den hatte man sonst keine Position, dann kann das kritisch werden. Es gibt Learning by Doing, aber eine Band managen, dazu gehört logistisches Verständnis, Verhandlungsgeschick, Netzwerk. Und Netzwerk ist eins der wichtigsten Sachen, die man sich halt aufbauen muss. Du kannst halt, was weiß ich, wir erleben das heute auch, selbst bei meinem Team, dann gibt es irgendein Problem und ich bin halt so lange dabei, ich sage pass auf, ich rufe da mal einen an. Das ist ein Luxus, da habe ich Jahrzehnte für gebraucht. Und dann klärt man sowas. Dazu kommt natürlich das Problem, dass heute viele Leute so telefonieren, ist ja was ganz Schreckliches. Ich schreibe.
Warum lieber, eigentlich?
Ja, das verstehe ich überhaupt nicht.
Man kann auch nicht, so schnell
Dinge klären. Es ist einfach so, wir erleben das immer wieder, ne? Da werden 50 E-Mails hin und her geschickt und das Problem ist nicht geklärt, weil man einfach einander vorbeiredet. Ich habe das Glück, dass ich ein super Team habe, wo so auch Aufgaben verteilt werden. Also Social Media, Print, Radio. Mittlerweile seit einem halben Jahr haben wir uns halt so ein kleines Studio eingerichtet, weil halt Social Media in dem Bereich immer wichtiger wird. Aber wir nutzen natürlich auch Fotografen, Grafiker etc. Ich meine, das geht ja dann bis zur Gestaltung von Merchandise und ähnliches. Da hast du auch bei großen und mittleren Bands manchmal riesen Diskussionen über das Motiv. Und da kommt ein Motiv und du sagst, das kannst du nicht machen. Oder jetzt ganz aktuelles Beispiel. Wir haben eine Band, da kam dann der Grafiker mit einem ganz tollen Ding und drumherum Stars and Stripes. Und da sagte dann einer von uns, ich glaube nicht, dass das momentan so demokratisiert ist. Dazu brauchst du dann aber auch so den Input von anderen Leuten, weil manchmal bist du auch blind selber. Dadurch, weil wir auch so eine offene oder ein offenes Umgehen miteinander haben, da muss keiner Angst haben, der Chef ist jetzt sauer, weil er sagt, da hast du Scheiße gebaut. Ich bin da manchmal dankbar für, weil wenn du manchmal mit 10, 12 Themen jonglierst, dann fehlt was unten drunter. So, jetzt bin ich geschwufen.
Buchhaltung und Legal ist das ja eine super Sache, aber für Leute, die was organisieren wollen, ist dann die Lehre am Ende so, ja, ruf mich doch einfach mal wieder an.
Und danke, dann genau, telefonieren, richtig.
Eine lange Mail oder im Zweifelsfall eine 3 Minuten Sprachnachricht.
Also ich finde, das ist noch schlimmer. Die ewig langen Sprachnachrichten, 7, 8, 9 Minuten Sprach. Man kann ja Gott sei Dank, also ich kann ganz gut hören, also in zweifacher Geschwindigkeit. Das funktioniert dann ganz gut. Aber das macht mich auch wahnsinnig. Und da warte ich jetzt auch noch auf ein KI-Tool, obwohl in unserer nächsten Folge haben
wir... Im iPhone hast du das.
Haben wir das schon?
Das für kannst du transkribieren lassen.
Für Sprachnachrichten?
Ja,
kannst du auch. Also auch SMS und Eli.
Also Android hat das, glaube ich, nicht. Aber
bei E-Mails nutze ich das sehr gerne, dass mir die KI sagt,
das wobei, das ist die andere Unart, Sprachnachrichten.
Ja, ja, ja.
Weil es gibt keine Interaktion. Der Vorteil beim Telefonieren ist ja, es sagt jemand was, du kannst reagieren, kannst ein Argument
ergeben. Das ist aber nochmal Zwischengerätchen.
Richtig, ne? Und das hast du halt, also Sprachnachricht ist für die, die zu faul sind, auf die kleinen Tasten zu tippen. Also das ist so.
Wobei das tatsächlich auch drauf ankommt. Ich habe tatsächlich eine Freundin, mit ihr schicke ich mir teilweise 20-minütige Sprachnachrichten.
Oh mein Gott.
Und das ist dann manchmal, das geht auch nicht mit jeder Person. Das kann man nicht mit jeder Person machen. Das ist auch, wie gesagt, die einzige. Und das funktioniert für mich teilweise wie ein Podcast. Ja, also wie ein guter Podcast. Weil wenn du, also ich höre gerne lange Podcasts, deswegen sind wir jetzt hier auch schon bei über einer Stunde, jetzt noch nicht, aber
wir werden nachher bei über einer Stunde gewesen sein.
Gewesen, auch schön. Ja, also so, und dann ist das, finde ich, auch mal ganz angenehm. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich zu Sprachnachrichten? Wir waren
bei der Kommunikation.
Wir waren eigentlich auch bei, jetzt nochmal ganz zurück, wir haben jetzt einen Manager als neue Artist, junge Band, als wie auch immer wir uns benennen. Und was kommt jetzt als nächstes? Oder wir haben vielleicht auch keinen Manager und machen das selber. Und jetzt wollen wir was machen, um in diesem Marketing-
Naja, vielleicht musst
2026
musst du
erst, zu überleben.
Wenn du dich das erste Mal mit der Band hinsetzt, solltest du dir erstmal die Musik anhören. Weil wenn die...
Ich als Band jetzt oder wer?
Naja, als Manager und dann gemeinsam mit der Band.
Genau.
Oh. Und auch ehrlich sein.
Mhm.
Weißt du, das ist ja eine Frage... Also den habe ich schon 100 Mal gesagt irgendwo. Ich kenne Künstler und mir hat mal einer gesagt, weißt du, Wolfgang, ich habe schon über 100 Hits geschrieben. Es hat nur keiner gemerkt. Und das sagt eigentlich alles. Weißt du, natürlich glaube ich, wenn ich einen Song schreibe und den spiele ich dann meiner Freundin vor oder meinem Freund und meinem engen Kreis, dann werden die wenigsten sagen, ey, eher nicht. Sondern du kriegst die Bestätigung, was ich gut finde und was auch okay ist. Aber wenn ich diesen professionellen Weg gehen will, dann brauche ich ehrliche Antworten. Das ist so genauso diese Diskussion, die ich oft mit jungen Bands habe. Produzenten. Ob der das wirklich besser weiß, der weiß doch gar nicht, was ich will. Und ich kann das nur aus den Erfahrungen und auch aus Gesprächen, was weiß ich, mit einem Bruce Dickinson, mit einem Klaus Meine, mit nimm wen du willst, die haben alle ihren Knackpunkt irgendwann mit einem Produzenten gehabt. Weil der sie dahin getrieben hat, in Bereiche, wo sie alleine gar nicht gegangen wären. Und das ist zum Beispiel auch so ein entscheidender Punkt, wenn ich nach oben will, muss ich auch zuhören können. Oh, es ist nicht immer alles richtig. Es gibt auch Produzenten, die erzählen dir was und dann bist du in der falschen Linie.
Ich hatte das mit meinem, ich habe 2023 meine erste EP so geschrieben, ich mache schon echt lange Musik, aber war so in diesem Prozess von, oh, ich fühlte mich gar nicht richtig bereit als Sängerin, so mich zu zeigen. Und dann habe ich ein Kind bekommen. Und mein Leben hat sich irgendwie geändert. Dann habe ich mich von dem Vater des Kindes getrennt. Und dann fing Musik wieder an, wichtig zu sein. Und ich habe das alles verarbeitet in dieser Musik. Und habe mit einem Produzenten zusammengearbeitet. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Anissa, wenn du nicht hören willst, was ich sage, dann geht das hier nicht. Und ich war so, okay, okay. Ich habe dann so gecheckt, ne, weil ich immer voll oft so dagegen war irgendwie. Und ich war, glaube ich, auch ganz oft dagegen, ohne zu wissen, warum. Sondern einfach nur, don't tell me what to do, okay? So. Ja, und dann habe ich das mir aber auch, dann habe ich das wirklich angenommen und habe auch gesagt, gut, dann also wenigstens probieren wir es so, wie du es machen willst. Und dann gucke ich, können wir gucken, ist das stimmig für mich oder wie ist das? Und das ist so wichtig. Adrian und ich arbeiten jetzt auch noch gar nicht so lange zusammen. Und es ist aber genau da auch wieder wichtig, dass man sich auch jemanden, also das war für mich so ein Entwicklungsprozess, der war dann abgeschlossen und dann habe ich auch gemerkt, der Produzent hat natürlich auch eine Art Guidance-Form, der bringt dich aber, ja, genau, und der bringt dich natürlich auch wohin. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, das bin ich gar nicht mehr. Also da war dann alles veröffentlicht und das war genau richtig und wichtig, so wie es war zu der Zeit, musste das so sein. Jetzt im Nachhinein, ich habe erst vor, glaube ich, 2-3 Wochen, habe ich meine ganzen Songs von Spotify rausgenommen, weil ich gemerkt habe, ich identifiziere mich damit nicht mehr. Das bin ich nicht mehr. Und da war es wichtig, auf Deutsch zu schreiben zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich wieder angefangen mit Englisch. Und ich habe ja auch meine ganze Karriere auch als Make-up-Artist und so, ich habe nur Englisch gesprochen. Deswegen ist es für mich ganz natürlich, Englisch zu singen. Aber ich habe gemerkt, das bin ich nicht mehr. Und ich will das auch nicht, ich will mich auch nicht zeigen damit, weil ich fühle das einfach so nicht mehr. Und jetzt machen wir was ganz anderes. Und ich habe letztes Mal geheult, ich habe geweint, ich mag heulen gar nicht so gerne, sage ich mir das Wort, ist irgendwie ab.
Mir kamen die Tränen.
Als wir den Song, den ihr heute auch hören werdet, als ich den geschrieben habe, ich habe so das Gefühl gehabt, das bin ich. Das bin ich. So aus der Tiefe meiner Seele. Und ich habe richtig geweint. So Adrian, oh mein Gott, das bin ich. Das war so schön.
Ich habe so eine schluchzende Sprache nicht so gefühlt noch bekommen am Ende der Session.
Ja, aber gut, das ist doch eine ganz normale Entwicklung.
Ja, das
ist
doch.
Voll schön.
Du wächst, du entwickelst dich und Prioritäten verändern sich. Mhm. Ne? Und ich meine, guck mal, die armen Schweine als Künstler. Ich weiß, ich habe es bei Eric Byrne erlebt. Der hat House of the Rising Sun gehasst. Und er muss sie immer wieder spielen. Der Einzige, der immer wieder grandios With a Little Help from My Friends gesungen hat, mit aller Emotion, war Joe Cocker. Aber ganz viele, ne, die sagen, boah, muss ich. Ne? Aber der wird halt gefordert, der gehört, wenn du eine gewisse Entwicklung hast, gehört dann zu dir, damit musst du auch klarkommen.
Ja.
Wenn du dich aber, genau, gleich durch, in der Entwicklungsphase, ist das völlig okay, wenn man guckt, wo will ich hin? Ja, also Bruce Dickinson hat mir mal erzählt, er hat eigentlich, als er anfing, hat er mir gedacht, wieso klingen die in Gelb von Deep Purple?
Mhm.
Bis ihm der Produzent das ausgetrieben hat und er hat gesagt, du bist jemand anders. Aber ohne den hätte das, weißt du, der würde heute wahrscheinlich gar nicht das können oder das machen, was er macht, ohne so einen Kick.
Mhm.
Produzenten sind auch nicht unbedingt auf Lebenszeit, die begleiten dich eine entsprechende Phase. Ausnahmen bestätigen Regel, aber du brauchst dann auch jemanden, der dir, was weiß ich, entweder im Zeitgeist weiterhilft und dich halt auf die Linie bringt.
Je nachdem, wie wandelbar der Produzent, also was der so für Facetten auch auspacken kann, ne? Wie man sich gemeinsam entwickeln kann.
Aber das Wichtigste dabei ist wirklich, man muss sich öffnen. Das war eigentlich der Punkt, den ich
machen
wollte. Ich finde es total spannend, was ihr beiden sagt, weil ich bin nicht so, ich bin heute der Mann der Gitarre, aber eigentlich auch Musikproduzent. Und ich kenne quasi das aus der Perspektive auch, und deswegen fand ich einerseits ganz spannend, Anissa, was du gesagt hast, überhaupt die Erkenntnis als Künstlerin zu haben, so, ah krass, ich habe es nicht gemerkt, dass ich vielleicht zu doll an etwas festgehalten habe, was ich sein will, und vielleicht aber auch mich damit auseinandersetzen, wie kritisch kann ich sein, wie offen muss ich sein. Das habe ich immer wieder mit jungen KünstlerInnen erlebt, dass es am Anfang sehr viele, die noch nicht einen gewissen Status für sich erreicht haben, sehr mit ihrer eigenen Künstleridentität denn strugglen, weil die große Frage ist, wie viel bin davon ich und wie viel kann ich überhaupt davon kontrollieren, was andere denn von mir als KünstlerIn wahrnehmen.
Das ist aber eine Geschichte, die ist nicht in ein paar Jahren erlebt.
Genau.
Also ich kann ja, es gibt große Namen, also mit Stühle geflogen. Wo die sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe, und dann am nächsten Tag kann man dann wieder und sagt, okay, wir probieren es nochmal. Und dann kam eine Entwicklung. Das ist wie unser Leben.
Das ist die Erweiterung der Komfortzone.
Richtig.
So, dann stößt du da an und dann knallt es vielleicht mal und dann dehnt sie sich aus.
Ich glaube, ein Ding ist natürlich auch, man ist sehr schnell auch betriebsblind. Jetzt komme ich mal aus der Theaterszene gesprochen. Ne? Also ich arbeite mit Regisseuren zusammen, die mir manchmal Dinge abverlangen, wo ich sage, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich es nicht kann. Und der Regisseur sagt, probier es. Ich sage, ich kann das nicht. Das übersteigt meine Fähigkeit. Ich kann diese Sache nicht machen. Ich meine jetzt keinen Flickflack, aber es gibt ja manchmal auch andere Dinge. Gibt ja einfach manchmal Dinge, wo ich sage, es passt nicht zu mir, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Und dann kommt der Klassiker, probier es. Und dann probier es. Das habe ich habe einfach gelernt, es zu probieren. Und zu 90% hatten die recht. Und das Interessante ist, man wächst dann über sich hinaus. Ich hatte einen Regisseur, der ist leider vor anderthalb Jahren verstorben im GOP, Knut Gminder. Der hat mich manchmal zu Weißglut gebracht. Der hat, du hast auch mit Knut gearbeitet.
Ich habe ihn nicht kennengelernt. Nee, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ich war zu der Zeit am GOP, wo das passiert
ist. Genau, ne? Und das ist, also Knut war jemand, der hat mich gefordert, wirklich bis zum geht nicht mehr. Der hat aber aus mir Dinge herausgekitzelt, das hätte ich alleine nicht gemacht. Und ich glaube, in der Musikszene ist das genau das Gleiche. Und umgekehrt, manchmal gibt es Dinge, die einem sehr wichtig sind, sehr lieb sind, weil man denkt, das bin ich so ganz. Und da ist man betriebsblind und auch da hatten die Regisseure oft recht und haben, wenn ich das dann rausgenommen habe, habe ich gemerkt, es läuft besser. Im Theater nennt man das Kill Your Darlings. Also die Dinge, die einem am allerliebsten sind, manchmal aufzugeben, um einen neuen Weg zu gehen. Und dieser neue Weg eröffnet plötzlich ganz neue Möglichkeiten, wo man dann doch wieder anders abbiegt. Auch nicht in die Richtung, die der Regisseur vorgegeben hat, sondern in eine komplett neue Richtung. Und auf einmal hat man es. Und deswegen finde ich das Wechselspiel so schön, dass man nicht nur ich sagt, sondern dass man immer im Team denkt. Also sowohl beim Theater als auch in der Musik. Die Leute hinter den Reglern haben so eine große Kompetenz. Es gibt so viele Menschen, die so viel Ahnung haben, dass es wichtig ist, dass man nicht unbedingt wie Graf Rotz da auftaucht und sagt, ich habe den Stein der Weisen gefunden, sondern dass man, ja, ich glaube, dass man auf die Leute hört, weil es dann am Schluss, ich bin derjenige, der davon profitieren wird.
Da darf sich natürlich auch nicht aufgeben. Und das ist ja die andere Geschichte. Das ist dieses, das ist wie im richtigen Leben. Ne? Du hast eine Vorstellung von dem, was du willst, die nicht unbedingt richtig sein muss. Selbst in der Beziehung, da crashen ja auch manchmal die Vorstellungen. Wobei man nicht in der Lage ist, miteinander zu reden, crasht es dann wirklich. Das ist eben das ist das Leben. Im künstlerischen Bereich ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil es dann auch an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Also du musst dich ja auf der Bühne, du musst dich auch im Studio symbolisch ausziehen.
Wenn es draußen ist, ist es draußen, ne?
Ja,
das ist halt auch das erste Risiko. Stakes auch.
Also, ich weiß, mit wem ich mich vorhin unterhalten habe, da kam man halt auch auf so den psychologischen Aspekt, der bei vielen mittel- und großen Künstlern ist. Ne? Kriegst ein Feedback, du spielst in der Halle mit 15.000 Leuten und sitzt dann abends im Hotelzimmer alleine.
Ja.
Also das ist ja auch so ein Punkt, der, deshalb sind auch so viele Leute depressionsgefährdet, etc., etc. Aber lass uns wieder zurückkommen.
Sonst. Ich habe noch eine Frage dazu. Genau, ich wollte gerne fragen euch, wenn ihr mit jemandem arbeitet, einem Produzenten, Regisseurin, und da kommt jetzt eine Idee, oder manchmal hat man ja auch das Gefühl, vielleicht selber, wenn man eben da sich erstmal nichts sagen lassen will, so man bekommt sowas übergestülpt. Woran merkt ihr denn jetzt, da will jemand was, also da ist jemand auf dem gleichen künstlerischen Weg mit mir und möchte etwas voranbringen, oder da will mir jemand was überstülpen, was gar nicht die Richtung ist. So, es ist ja irgendwie ein schmaler Grat, weil ja klar, aus der Komfortzone raus ist ja erstmal gut, so, dahin auch ein bisschen gepusht werden. Aber ich finde, man muss da, also, oder glaube, man muss da ganz fein unterscheiden, welche Motivation, welches Motiv da vielleicht auch dahinter steckt. So, wieso? So, will ich jetzt einfach auf schnelle Welle einen Hit produzieren, der einfach funktioniert, weil das so... weil der Algorithmus das so will. Mhm. Ja, also so woran, wie entscheidet ihr das?
Ich glaube, das ist Intuition auch. Also ich vielleicht nicht bei jedem besonders stark ausgeprägt oder bei jedem unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube, das ist Intuition. Und ich habe ganz, also wirklich ewig lange her, da war ich, glaube ich, so um die 20. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Da habe ich mit irgendwem gesprochen und dann hat er mir irgendwas erzählt von wegen Ballermann und irgendwie irgendwas mit Mallorca und weiß ich nicht so, ne? Und ich war so, nee, das bin ich gar nicht. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig wusste, wer ich bin, da wusste ich, das bin ich auf jeden Fall nicht. So.
Ja, das ist Bauchgefühl und das Vertrauen. Mhm. Weil du musst so jemandem vertrauen. Gut, wenn jemand neu kommt, ich mach's dann immer so, gut, ich guck mal ein bisschen, wenn ich kann, ein bisschen Background. Dann kannst du ja, oder wenn es geht, auch mit anderen Leuten sprechen, die mit dem gearbeitet oder der gearbeitet haben. Weil es gibt Leute, die sind grandios in der Maske. Mhm. Ne? Die erzählen dir einen vom Pferd oder vom Riesenerfolg. Und die sind, entweder können sie es von sich aus oder sie sind geschult. Oder haben so viel Erfahrung, wie ich genau jemanden rumkriege. Und also da gibt's, es gibt kein Schwarz und Weiß und es gibt keine Generalgeschichte. Also ich kenne genügend Leute, die sich auf die Nase gelegt haben, weil sie mit den falschen Leuten gearbeitet haben. Das ist aber nicht nur im Musikbereich, das ist im Theaterbereich, das ist in was weiß ich, auch im normalen Leben so.
Ich glaube, dass auch dieses, jede Erfahrung ist wichtig.
Ja.
Ne? Jede Erfahrung ist wirklich wichtig, auch wenn sie manchmal hart sind. Und ich habe danach auch, ich habe nie mit jemandem zusammengearbeitet, der mir irgendwas überstülpen will. Ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der auch gesagt hat, so und so und so. Und da habe ich auch gemerkt, ich kannte meine innere Stimme noch gar nicht so gut, wer ich wirklich bin, so gesanglich. Also schon so die Richtung, sehr soulig und so, aber dieses so und so und so, also viele der Sachen auch in diesem Ablauf des Produzierens, habe ich das mitgemacht. Das war für mich voll wichtig für meinen Entwicklungsprozess. Ich bin mega dankbar. Also Johannes, falls du das jetzt gerade hörst, ja, ich bin mega dankbar, dass du mit mir diesen Weg gemacht hast. Und gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, jetzt ist Zeit für was Neues. Und dann habe ich mit Menschen produziert, die ich mir gesucht habe. Also es gibt ja hier in Hannover auch eine coole Jam-Session-Gemeinschaft. Da treffen die krassesten Allround-Musiker aufeinander. Es gibt so viele, die so vieles können. Die produzieren, die spielen Schlagzeug, die spielen Gitarre, Bass, die können eigentlich jedes Instrument spielen. Und da ist die Auswahl unglaublich groß. Da ist eher so greifend rein und du nimmst einen raus, der es drauf hat. So, ne? Und da habe ich Adrian auch kennengelernt. Und vom Live-Jam und irgendwie Sympathie. Und dann habe ich ihm irgendwie angeschrieben, ja, lass mal irgendwie so Hausmusik. Ich habe Bock, mal ein bisschen Hausmusik zu machen. Und dann waren wir so, okay, wir sind einfach, du hast gesagt, du bist ergebnisoffen bei unserem ersten Treffen und dann ist gar keine Hausmusik dabei rausgekommen, aber es war halt voll geil. Ja. So, ne? Und es war so, es war natürlich, und weil wir beide nicht gesagt haben, so muss es oder so muss es oder so muss es, sondern wir erstmal uns auf so einen kreativen Flow eingelassen haben miteinander.
Ja, total. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich glaube, für ganz viele Leute, die irgendwas mit im kreativen Bereich machen, wie ich zumindest das als in der Produktion oder eben auch in diesem Bereich, du kennst wahrscheinlich als Creative Directorin eben dann Harald auch, anstrengend wird es, wenn Leute anfangen zu verkrampfen und zu sehr einen Kopf durchsetzen wollen. Am Ende aber die wichtige Frage ist, ja, aber was fühlst du dabei? Fühlt sich das gerade gut an? Und wenn ja, dann muss man, glaube ich, ein Stück weit manchmal, das ist auch meine Erfahrung, das abgeben können und sagen, so, okay, hat sich jetzt in diesem Moment irgendwie gut angefühlt, ich lasse es mal raus in die Welt. Es ist halt irgendwie ein Foto, es ist jetzt in dem Moment entstanden. Mhm. Und nicht mehr zu sehr an Sachen festzuhalten, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Prozess im künstlerischen Bereich, Sachen auch mal so sein zu lassen, wie sie jetzt waren. Ob das jetzt genau ich bin oder nicht, ist egal. Solange es irgendwie im Moment gut angefühlt hat, das mit der Person oder mit den Leuten da gut war, dann war das jetzt. Und ich glaube, das ist auch, das hat man im Live-Kontext viel mehr, das ist was ein. Manchmal haben die Leute eine mega Show gehabt, aber du hattest, das war für dich nicht deine Show. Du hast gemerkt, ich habe irgendwie abgeliefert, aber habe ich nicht für mich gemacht, aber dann war es halt für die. Und was dann am Ende bei den Leuten ankommt, so, das kannst du nie vorhersehen. Das ist so oft, es gibt so viele Geschichten von tollen MusikerInnen, die dann eine Show gespielt haben, die haben danach kamen, die da haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so, was war das denn so? Und die Fans haben es geliebt. So, du weißt es ja nicht.
Das passiert aber sehr oft.
Ja, genau.
Ja.
Da kommen die Filme. Doch, ich sage, das wollt ihr eigentlich. Ja. Aber das ist halt eine individuelle Wahrnehmung.
Ja.
Da kommen ja auch nicht nur Faktoren dazu, wie tight war die Band, was kam rüber, wie war die Gesamtsituation. Wir haben vorhin kurz über Waldbühne gesprochen, wenn du in so einem Environment bist, wo einfach die Stimmung elektrisiert, dann bist du anders drauf und nimmst es anders wahr. Also ich kenne auch viele Leute, gerade auch aus dem Heavy-Bereich, die sagen, live finde ich das geil, aber auf Platte ist das nicht so meins. Mhm. Ja, das ist so, das geht mir auch mit Jazz. Also auf Platte finde ich das echt anstrengend. Aber live finde ich das geil, weil ich da die Virtuosität und den ganzen Kram einfach, der fasziniert mich.
Ich bin immer fasziniert, wenn ich nachts Auto fahre, wenn ich irgendwo von einem Auftritt zurückkomme und manchmal auf Deutschland Radio Kultur oder früher war es noch auf NDR Info, Free Jazz im Radio läuft. Oh, Halleluja, ich habe ja auch ADHS, aber da geht das dann richtig mit. Das könnte ich mir dann live vorstellen, aber tatsächlich aus dem Radio überhaupt nicht. Bevor wir zu unserer Rubrik kommen, eine Frage habe ich an Wolfgang.
Ja.
Bist du schon mit der Air Force One geflogen?
Ja, zweimal. Also mit der, nur nicht mit der großen, mit der 747, mit den anderen beiden, ja.
Es ist fantastisch. Das ist ja, also das muss man jetzt dazu sagen, für die, die sich nicht damit auskennen, Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, ist auch Pilot. Und zwar nicht Pilot für eine Cessna oder sowas, sondern Pilot für eine große Maschine. Der musste, um diesen Schein zu bekommen und auch zu behalten, Linienflüge machen.
Richtig.
Ne? Also ist ganz normal in einer kleinen Fluggesellschaft geflogen, ich weiß gar nicht, nach Mallorca oder wo das war.
Ja, der hat, ich meine, es ging ja damit los, dass ihn Fliegen fasziniert hat. Dann ist er kleine Maschinen geflogen und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, eine Welttournee, warum nicht mit so einem Flieger, weil dann können wir da hin, wo wir sonst nie hinkommen, wegen der Logistik. Und dann hat er erstmal die Ausbildung vom Normalpilot auf Passagierflugzeug gemacht und dann kam natürlich der Punkt, um deine Stunden zu kriegen und weiß ich was, musst du halt richtiger Pilot werden. Dann hat er dann bei der British Airways eine Zeit lang als Co-Pilot und so weiter, was zur Folge hatte, er muss die Haare schneiden.
Ach.
Und wo wir ja so mit Anekdoten, die Anekdote erzähle ich gerne, er hat mir dann mal und nicht nur mir erzählt, als er das erste Mal mit dem Flieger von London nach München kam und er also in Pilotenuniform, kurze Haare, Mütze auf und er kam dann aus dem Flughafen und dann kam ihm eine ganze Horde Leute mit Maiden-Shirts. Und er dachte, scheiße. Aber so, die sind einfach an mir vorbeigegangen, die hatten ja keinen Mensch erkannt. Und das ist so, der ist dann halt auch, der hat auch ist in Krisengebiete geflogen, um Frachtflüge zu machen. Der hat dann natürlich mit der 757 eine umgebaute Boeing, wo man vorne bequem saß, hinten war ein Riesen-Compartment, wo also das Equipment, das Notwendige, dabei war. Und dann hinterher ging es nochmal auf eine Nummer größer. Und dann musste er nochmal, der musste sich ja permanent weiterentwickeln, um 747, also den Jumbo fliegen zu können, muss er nochmal Extra-Stunden machen. Du musst pro Jahr so und so viele Pilotenstunden machen. Frag mich nicht, wie viel. Also ich weiß nur, dass ich immer gesagt habe, bist du, kommst du auch klar? Ja, wir haben dann auch so Flüge gemacht zum Konzert mit der Air Force One. Und noch eine Anekdote. Da ist er, wir haben in Stockholm gespielt und dann ist er von Stockholm nach Oslo geflogen, hat irgendwie diese Maschine voll gemacht mit norwegischen Fans, ist zur Show nach Stockholm geflogen, war 2 Stunden später auf der Bühne und am nächsten Tag hat er die wieder zurückgeflogen.
Nein.
Also, wir haben uns ja vorhin kurz unterhalten. Also, ich denke immer, ich bin Workaholic, ich bin gegen den Coach Potato.
Also, Bruce Dickinson ist wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Es lohnt sich, seine Autobiografie zu lesen, die unfassbar lustig geschrieben ist. Der Mann hat auch einen ungeheuren Humor, finde ich. Also, er hat wirklich so diesen britischen Humor. Es geht zeitweise auch um seine sehr, sehr schwere Krankheit, den Krebs. Und selbst da hat er Passagen, da musste ich so lachen, weil er...
Also es gibt einen, ich weiß nicht, ob ich das in der Küche erzählen darf, aber...
Ich glaube, ich weiß, welche Passagen...
Es geht um die Chemotherapie, genau. Und die Auswirkungen auf...
Den Magen-Darm-Trakt.
Auf den Magen-Darm-Trakt. Wo er dann beschreibt, wie er dann halt da sitzt und dachte, irgendwie ist es alles betoniert. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Also mir ging es genauso, als ich es gelesen habe. Ich habe sowohl die englische als auch die deutsche Version gelesen. Und die sind beide richtig gut. Und also für den, der das Buch kaufen will, ne, ist What Does That Button Do? Gibt es im Heine Verlag.
Ja, linke ich alles in den Show Notes.
Ja? Und gut, jetzt mittlerweile ist er ja in einem Alter, wo er keine persönlichen Flugzeuge mehr fliegen darf. Ja, die Berufspiloten hören, glaube ich, mit 60 auf oder sowas, ich weiß es nicht. Fliegt immer noch kleine. Und ich meine, er hat ja auch angefangen. Ich weiß, ich bin einmal von Stuttgart nach, keine Ahnung wo, mit ihm zu einer Zweimotorin geflogen. Und irgendwie beim anderen Flug, hey, ich kann das notieren. Und als er gelandet ist, das war denn? Ah, ja, das Fahrwerk ging nicht so richtig raus. Ne? Da muss ich erstmal. Oder ein anderes Mal, wir waren, das war 1999, kurz bevor, also das war das erste Album, wo er wieder zurück zum Leben war. Da haben wir in L.A. in so einer Kieskugel, Sandkugel, wo sie die Flintstones gedreht haben. Da haben wir abends immer gedreht, weil das gab es zum Wicker Man. Das ist ja diese Strohfigur, die irgendwann angespielt hat, ein Song heißt so. Da haben wir da halt das Video gedreht und das über war frei. Und da sagt er, was macht er denn morgen? Ich war mit 3 Journalisten da und ich so gesagt, wollen wir fliegen? Dann sind wir nach Burbank, da haben wir dann zu 4 so eine Cessna rausgeschoben, da habe ich das erst mal gemerkt, wie leicht so ein Flugzeug ist. Und nur dazu vier Dreien. Der Götz Kühnemund, der Chef von damals von Borg Hardtold, von Death Forever, der Chef von Metal Hammer und ich, also wir beide und Bruce. Wir beide Dicken, also Götz und ich, mussten hinten sitzen, weil Andreas so lange Beine hatte. Und dann sind wir halt über NE geflogen. Das war echt toll. Auf alle Fälle sagt er dann irgendwann, und wir sitzen hinten, sondern Andreas, would you like to fly?
Küchenpsychologie.
Ich habe eben umdisponiert in meinem Kopf, weil ich habe noch eine Frage, die ich euch gerne stellen würde. Und ich finde, die passt sehr gut ins Thema Küchenpsychologie. Und zwar wollte ich euch mal fragen, was macht euch, ihr seid ja vielfältige Persönlichkeiten mit vielen Dingen, die ihr so tut, was ist das, was euch gerade zurzeit am meisten Spaß macht?
Ein Raunen geht durch die Runde, weil jeder im Endgerät jetzt das gerade nicht mitbekommen haben.
Ja, ja, sehr gut.
Also es ist eine Frage, mir geht so viel durch den Kopf und mir macht so viel Spaß.
Ja, sag mal eine Sache.
Du morgens lange ausschlafen, dann irgendwie schwimmen gehen und dann ins Büro.
Schwimmen gehen seit neuestem quasi oder schon länger?
Nein, ich durfte... Ich glaube, 4 Monate war ich eine Ohreninfektion und dann eine Bindehautentzündung. Ich durfte 3,5 Monate nicht gehen und dann merkst du das einfach. Wenn du, gut, es geht natürlich los, wenn du schwimmst die ersten 150 Meter und denkst, du stirbst, weil du es nicht mehr gewohnt bist. Und dann kommt halt so der Punkt, so beim zweiten Mal schaffst du dann schon, also schaffst dann schon 300-400 Meter. Und dann beim nächsten Mal 100 Meter mehr, das ist so meine normale Ecke sind immer so zwischen 700 und 1000 Meter, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also, dass ich das wieder kann, das ist für mich richtig wichtig, weil ich brauche das als Ausgleich.
Schön.
Und ich könnte jetzt so 20 andere Sachen sagen, die mir Spaß machen.
Ich habe ja gerade gesagt, was im Moment? Denn das ist ja im Moment, macht dir am meisten Spaß zu sehen, dass du Erfolge hast in was, was lange nicht so ging wie
ja.
vorher. Schön.
Ja, ich würde sagen, bei mir gibt es gar nicht so eine Sache, die mir Spaß macht, sondern das Leben ist so in Wellen, da passiert so in Wellen und ich merke, dass es so die kleinen Momente sind, die eine große Wertschätzung, für die ich eine große Wertschätzung empfinde und es sind auch so Momente wie, ich gehe mit meinem Hund einfach irgendwie hinten auf den Kuhwiesen spazieren, die Sonne scheint und ich bin wirklich in diesem Moment ganz präsent, ohne Handy, ohne irgendwas und die Vögel zwitschern, das ist so kitschig, wie es sich anhört, ja. Aber das ist für mich wirklich im Moment so richtig erfüllend, weil ich habe ja auch einen 6-jährigen Sohn und ich bin immer sehr viel einfach so gefordert in meinem Sein und habe ganz viel Zeit, die ich eben nicht so verbringen kann, wie ich das nur für mich will, sondern auch für alles andere. Und da merke ich, wenn ich so einfach das machen kann, was ich will, das macht mich glücklich. Die Momente so echt. Jetzt habe ich ab heute wieder kinderfrei und ich merke so, ich kann machen, was ich will, das macht mich glücklich, ja. Einfach mal für niemand anders als für mich da sein und vielleicht noch für meinen Hund. So, ne?
Das ist also, auch der Vorteil beim Schwimmen, da stört dich keiner.
Ja, das auch.
Du hast deine Bootbahn, es kann kein Telefon, es geht alles irgendwie.
Ja,
so deshalb finde ich das so super.
Ja. Adrian, und bei dir?
Ja, bei mir ist es tatsächlich was ganz krasses. Ich werde bald so alt, wie deine Firma alt ist übrigens. Ich werde bald 30 und es ist noch nicht der Siebträger, aber auch den habe ich auf meiner Liste schon. Es ist aktuell, ich baue mir ein altes Rennrad gerade neu auf. Also ich bin ganz viel am Fahrradschrauben. Ich habe seit letztem Jahr ein richtig geiles Lastenrad und bin total im Fahrradbastelgame drin. Und ich habe tatsächlich, das ist wirklich auch eine Krankheit, glaube ich, unter bestimmt allen Leuten, die mit ihrer Kreativität irgendwie auch was Berufliches machen. Ich habe das erste Mal seit 10, 15 Jahre und wieder ein richtiges Hobby.
Oh.
Ja.
Also der Rennradbau. Cool.
Ja, also Fahrradschrauben, Fahrrad zusammenbauen, so ein Kram. Ja, total.
Ich fange ja immer an zu weinen, wenn ich die Platten habe, weil ich das schon nicht hinkriege. Irgendwie.
Ja,
also
das
Papier steht okay, aber...
Da fangen meine Augen an zu leuchten.
Aber ich finde, ihr beide solltet die Frage auch beantworten.
Das stimmt.
Das macht euch auch richtig so glücklich und happy.
Gautias.
Ich freue mich jetzt gerade, weil wir jetzt bei dem Bereich Musik auf sind. Ich gehe demnächst in Peppermint Park und nehme mal nur meine Klaviersongs auf. Werde ein paar Musiker aus meiner Band dazu holen, die ein bisschen was draufspielen. Also Martin Buch werde ich beispielsweise fragen. Der hat mir vor anderthalb Jahren schon mal zugesagt. Ich hoffe, wenn er das jetzt hört, dass er sich nicht erschrickt, weil ich ihn jetzt akut noch gar nicht gefragt habe. Dass er mit seiner wunderbaren Steel-Gitarre mal über
die Klavier
spielt. Und was mich nämlich jetzt besonders freut, meine Tochter, die spielt ja Violine und aber auch Saxophon und die soll dann auch über einige Songs mal drüber spielen. Das, darüber freue ich mich richtig, dass wir dann gemeinsam im Studio mal Musik machen. Eigentlich hatte ich vor, was ganz anderes, naja, du weißt es ja auch, ne, mein Metal-Projekt, das ist im Moment noch gerade auf Eis, da komme ich dann auf dich mal zu.
Und das ist, da ist da, könnte man vielleicht nochmal.
Also Metal auf Eis klingt wie eine Fernsehserie.
Metal auf Eis.
Dazu
das ist ein bisschen, Metal auf Eis und Chanson on the Rocks ist das dann bei mir. Aber naja, das, im Moment ist natürlich das, die Leute fragen mich, ich habe jetzt mehrere Programme rausgebracht und mir keine CDs mehr gemacht, weil die CD einfach in meinem Genre tot ist, ist einfach so. Ne? Und die fragen mich nach meinen Songs und ich habe die nicht. Und nun ist das der große, große, große Vorteil, der für viele der Nachteil ist, Streaming. Jeder, es ist eine Form von Demokratisierung natürlich. Ich brauche eben keine große Firma mehr, die mir dann sagt, du musst aber das oder das machen. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe 20 Songs. Ich glaube, wir machen auch alle 20 und die werden einfach ins Netz gesetzt und natürlich verdiene ich damit kein Geld. Aber ich habe die Songs jetzt dann wenigstens mal für die Ewigkeit sozusagen
dann
fertig.
Genau.
Aber jetzt bist du dran.
Das ist cool. Ja.
Zeit genug zu überlegen.
Oh Gott. Nein, also mir macht gerade am meisten Spaß, dass ich ganz viel Raum haben darf, zu gucken, wo meine Reise gerade hingeht. Wir hatten vorhin das Thema mit Anita über die vielen verschiedenen künstlerischen Formen, die es gibt und was einen interessiert und wo es einen hinzieht. Und mir macht es sehr viel Spaß, gerade da drin zu gucken, wo es für mich hingeht und auch vor dem Hintergrund, dass ich das gerade auf eine sehr entspannte Weise tun kann. Und ja, da jetzt gerade nicht so richtig zu wissen, aber ganz viel ausprobieren zu dürfen, macht mir sehr, sehr viel Spaß im Moment.
Gut.
So, fertig.
Anekdote. Espresso läuft langsam durch, während draußen am Strand die Sonne untergeht. Also es ist ein Abend-Espresso.
Es ist ein Abend-Espresso, wir haben Amazing Grace gehört.
Ja, oder so kurz.
Stimmt, ja, es steckt da irgendwie auch drin. Ja, Martin Buch. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, wie immer. So, wir haben ja schon eine Anekdote gehört. Jetzt hören wir noch eine von Anita. Wir schneiden das dann ganz cool zusammen.
Ich habe auch mit eurer Aufnahmeleitung, Projektleitung. Ich weiß nicht genau, wie der richtige Begriff in dem Fall ist. Ich habe auch so geschaut, was ist die Kaffee-Anekdote? Ich trinke gar keinen Kaffee. Sie muss keinen Kaffee trinken. Es geht einfach um so eine kleine Geschichte. Und ich hatte vorhin was anderes vorzuerzählen und dann ging es die ganze Zeit um Konzerte und so weiter und dann war ich inspiriert. Ich war 2019 mal auf dem Rockvrechta in Belgien, in Löwen, auf einem Festival. Und ich bin da eigentlich nur wegen einem Artist hingefahren, wegen Tom Misch. Ich weiß nicht, du kennst ihn mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ganz, ganz toller, auch recht junger, vielseitiger Künstler. Und ich bin wirklich nur wegen ihm hin. Und es waren so viele große Namen da. Also riesengroße Pink war da. Und es waren auch viele Rock. Und wer war denn noch da? Florence and the Machine und so. Also es waren wirklich große, große Namen da. Und ich wollte nur zu Tom Misch so ungefähr. Und dann war ich da, wir waren früh da, ganz vorne, und die haben vorne so eine Absperrung gemacht, ne, mit so einem Mittelgang, so ganz groß, und so einem Tee, glaube ich, am Ende. Auf jeden Fall war der Mittelgang da, und wir standen da. Und natürlich, am liebsten willst du ja deinen Artist frontal, du willst direkt vor seiner Nase stehen, so am besten. Und das ging eben nicht. Und wir standen da recht weit vorne, und es fing an, es war so geil, ich war so drin, ich habe wirklich jeden Song mitgesungen, ich habe es gefeiert, und ich gucke nach links, der Türsteher, also der Security-Mann steht so. Und bewegt sich, also ich, um das mal kurz zu beschreiben, er hatte die Arme verschränkt und hat einfach so geguckt, als wäre es das Langweiligste, was er jemals gesehen hat. Und hat sich wirklich keinen Millimeter bewegt. Und ich war so, das kann doch nicht sein Ernst sein. Wieso? Und ich habe ihn so her zitiert und meinte dann zu ihm: Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du den besten Platz hier in dieser ganzen Halle hast? Du hast einfach den allergeilsten Platz, du hast die geilste Sicht. Wieso bewegst du dich nicht? Und er war dann so: Das ist überhaupt nicht meine Musik. Ich so: Was hörst du denn für Musik? Und er meinte so: AC/DC. Und ich so: Ja, okay, das ist nicht AC/DC, aber ganz im Ernst, ich würde sofort mit dir tauschen. Also bitte ich dich, feier jetzt mal wenigstens, dass du den geilsten Platz in dieser Halle hier hast. Und keine 5 Minuten später gucke ich nach links und er fängt an mitzuwirken und war so mit im Vibe. Und das kam mir irgendwie gerade so als Anekdote. Und wie so eine Energie, man kann Menschen anstecken damit. Ne? Und ich glaube, dass es da auch passiert. Und für ihn war es dann auf einmal auch ein schönes Konzert. Ja.
Anissa, was können wir von dir sehen? Wo können wir was sehen, von dir hören? Was muss ich uns verlinken? Von deinen ganzen vielen Dingen?
Ja, nee, von mir kannst du gerade nichts verlinken. Ich bin wirklich wie in so einer Umbruchsphase,
ja.
In so einem Aufräumprozess. Ich habe gestern mein ganzes Instagram, ich habe, glaube ich, 50 Beiträge gelöscht einfach. So. Oder auf jeden Fall verborgen. Teile, die ich nicht löschen konnte, die habe ich versteckt. Weil ich so gemerkt habe, es sortiert sich gerade so viel.
Ja.
Ja, auf Instagram kann man mich natürlich finden. Da bin ich mit allem, was ich bin, einfach so da, authentisch und zeige das, worauf ich Bock habe. Ja, und da findet ihr eigentlich alles. Also da ist auch Webseite verlinkt und so weiter.
Der Instagram-Kanal heißt?
Anissa LJ. Einfach anissa.al.jay.
Das wird natürlich alles in den Show Notes bringen. Und dann genau. Ist das hier vielleicht der Startschuss der neuen,
ja,
in der
genau.
Neuen Richtung gewesen.
Und da findet man dann auch Musik, wenn die released ist und alles.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine gute, da ist ein Linktree, da ist dann alles zu finden. So. Genau.
Ich verabschiede mich an der Stelle hier schon mal raus. Ich habe da den Heli stehen, das ist die Mats Force One. Und ich werde Wolfgang dann gleich damit zurückfliegen.
Das ist gut, ich meine,
so
im Auto.
Was?
Was meint ihr mit meinem?
Das holen wir dann morgen ab.
Ja.
Aber jetzt bist du erstmal geflogen, ne? Das gehört sich ja so. Also, wer mit
ja.
Dickinson fliegt, der muss auch mit Matthias Bodolin fliegen. So. In
Matthias,
diesem Sinne.
Das war eine alte Folge.
Klar, klar, klar,
so,
klar, klar,
wir
klar.
Haben aber noch, wir haben noch ganz kurz unsere Playlist voll zu machen.
Ach,
und aber richtig
ja.
Schnell. So, jeder schießt jetzt da noch einen Song drauf und dann machen wir hier Schluss für heute. Für jetzt.
So, sollen wir den sagen oder wie?
Ja. Wollen wir so durchgehen?
Ja.
Oder? Also
ich mal anfangen?
Ja.
Ich würde mal tatsächlich anlässlich des Songs, den du heute gesungen hast, den wir zusammen geschrieben haben, Changing von Tiram draufsetzen. Das ist eine ganz kleine Sängerin aus Hannover, die ich auch mal produzieren durfte. Auch, und das ist, sie singt halt auch We Don't Have to Be Afraid of Changing.
Oh, das auch, und dann supportest
oh.
Du noch.
Genau.
Richtig gut. Soll ich jetzt auch supporten? Jetzt habe ich jetzt. Nein, okay, nein. Ich hatte einen anderen Song im Kopf. Eine Frau, die mich schon immer geprägt hat, Erykah Badu.
Mhm.
All in One von Erykah Badu nehme ich.
Das ist so witzig, das habe ich heute auch überlegt, tatsächlich.
Ja?
Genau den Song draufzupacken. Also ich sag, jetzt,
geil.
Wirklich.
Ja.
Aber ich habe mich dann entschieden für Sauvignon Blanc von Rosalia.
Okay.
Vom neuen Album.
Ich schub es mal.
Ja, jetzt kommt auf an, wie man die Runde gerät.
Ja, jetzt muss man, weil wir so viel über Leben geredet haben, ich hätte auch eine ganze Batterie angebracht. Aber dann, mein Song wäre Riding on the Wall, weil der passt so in die heutige Zeit.
So, und jetzt wird's krank, weil ihr hattet eben den gleichen und ich habe eben auch gedacht, dass ich habe genau das gleiche gedacht, verdammte Kiste, weil ich dachte vom neuen, also so neu ist das Album nicht mehr, aber 2 Jahre oder 3 Jahre
ja.
Ist es draußen. Ich habe gedacht, nimm vom neuen, das ist genau mein Song. Dann nehme ich von dem Album The Time Machine. So. Aber das ist lustig, das war genau mein Song. Wir haben das
cool.
Nicht angesprochen. Ja.
Es matcht bei uns.
Ja, aber wirklich. Das hatten wir noch nie.
Das hatten wir noch nie. Nee.
Lustig. So, gut. Dann brechen wir das an dieser Stelle ab. Ich sag jetzt echt abbrechen, weil wir könnten, glaube ich, noch echt stundenlang weiterreden. Es gibt noch so viel zu sagen, aber dann müsst ihr einfach nochmal wiederkommen, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Und ich sterbe den
gut.
Kopf
dann. Dann vielen Dank an Wolfgang Rotz, Anissa LJ. Oh Gott. Anissa LJ.
Dankeschön.
Und Adrian, ich habe deinen Nachnamen wieder vergessen.
Zadi. Z-A-D-I.
Zadi. Okay, wunderbar. Und Matthias Bodovi natürlich. Und Selina Malcolmson, Nina Freckles am Sound. Und
Alina
Hill. Ah, und ich war auch dabei. Okay.
Vielen
Dank
an euch, dass ihr uns hier hattet.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, dann schaut unbedingt regelmäßig ins Programm vom TAK und folgt unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben euch alles in den Shownotes verlinkt. Soundkitchen Hannover ist eine Produktion von Beyond the Hill Productions in Kooperation mit dem Theater am Küchengarten. Idee Alina Hill, Konzeption und Redaktion Matthias Brodowy und Alina Hill, Produktionsleitung vor Ort Selina Malcolmson, Live-Sound und Recording Frieda Fahrtmann, Schnitt und Mix Matthias Hollemann von Last Forever Music und Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, stopp, bevor ich es vergesse. Wir möchten uns in dieser Staffel natürlich auch nochmal ganz recht herzlich bedanken bei der UNESCO City of Music Hannover und dem Kulturbüro für die Unterstützung. Durch euch ist es uns möglich, diese Staffel hier zu produzieren. Vielen, vielen Dank dafür.